Frequently Asked Questions. Das Corona-Update aus dem Freien Radio.
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 16 Uhr bis 16.30 Uhr und zum Nachhören im Radioarchiv der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe von Frequently Asked Questions an diesem Freitag, dem 13. Mein Name ist Thomas Meitz und unser heutiges Thema wird lauten Selbsthilfegruppen auf Distanz. Und zu diesem Thema begrüße ich am Telefon nun Frau Karin Neil aus Innsbruck. Sekunde. Karin, kannst du mich hören?
Ja, hallo.
Ja, wunderbar. Also wir können dich hier auch sehr gut hören.
Sehr schön.
Seit nunmehr 8 Monaten ist hier und auf der ganzen Welt leider kein Tag vergangen, an dem die Pandemie nicht auf irgendeine Art und Weise thematisiert worden ist und was bei vielen Menschen natürlich auch große Verunsicherung hinterlassen hat. Und umso wichtiger ist, dass wir als Gesellschaft uns so umfassend und sachlich als möglich darüber austauschen. Und diese Sendung Frequently Asked Questions ist ein Beitrag der Freien Radios in Österreich, etwas dazu beizutragen. Und wir laden eben dazu aus unterschiedlichsten Bereichen Menschen ein, mit uns ihre Erfahrungen und Anliegen öffentlich zu teilen. Und das heutige Thema Selbsthilfegruppe auf Distanz beschäftigt sich mit einem Bereich, den wir bis dato nicht thematisiert hatten. Ich habe in Vorbereitung dazu etwas gegoogelt und die Definition von Selbsthilfegruppe mir angesehen. Laut Wikipedia sind das selbstorganisierte Zusammenschlüsse von Menschen, die ein gleiches Problem oder Anliegen haben und gemeinsam etwas dagegen bzw. dafür unternehmen möchten. Und jetzt in Deutschland, zumindest die Zahl laut Robert-Koch-Institut, waren oder sind knapp 10% der Bevölkerung bereits in einer Selbsthilfegruppe gewesen und aktiv sind es immerhin noch knapp 3%. Das heißt, wir reden hier über eine wirklich sehr relevante Gruppe von Betroffenen. Und zu diesem Thema nun, Frau Karin Neil, freue ich mich sehr, dass wir Sie für dieses Gespräch gewinnen konnten. Vielleicht stellen Sie zu Beginn sich selber und Ihre Selbsthilfegruppe vor.
Ja, hallo, lieber Thomas. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Grüß Gott. Mein Name ist Karin Neil. Ich bin die Gruppensprecherin der Selbsthilfegruppe Tinnitus Tirol. Seit kurzem auch Vorstandsmitglied der österreichischen Tinnitus-Liga. Unsere Gruppe ist Mitglied der Selbsthilfe Tirol und vor allem bin ich selbst eine Betroffene, das heißt, der Tinnitus ist mein ständiger Begleiter.
Und wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Mitglieder gibt es da und wie funktioniert das? Ist das ehrenamtlich oder wie ist diese Gruppe strukturiert?
Wir haben unsere Gruppe im Jahr 2018, also vor 2 Jahren, gegründet. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Gerne verwenden wir das Zitat des Schriftstellers Kurt Tucholsky. Es gibt vielerlei Lärm, aber nur eine Stille. Und gemeinsam machen wir uns in der Gruppe auf die Suche nach dieser Stille und erarbeiten miteinander Strategien, um mit dem Ohrgeräusch leben zu können. Wir sind kein Ersatz für einen Arzt oder eine Therapie, sondern wir sind ein Zusatzangebot, weil wir eben Experten in eigener Sache sind. Wir helfen uns selbst und wir helfen uns gegenseitig. Die Gruppentreffen finden in regelmäßigen Abständen statt, also einmal im Monat. Derzeit haben wir ca. 25 Mitglieder.
Ja.
Ich wurde zur Gruppensprecherin gewählt, das heißt, ich darf die Gruppe nach außen vertreten. Das ist ehrenamtlich.
Ja.
Das bereitet viel Freude, vor allem wenn man so liebenswerte Gruppenmitglieder hat wie ich. Ich habe auch ein fleißiges Team, das mich tatkräftig unterstützt, also bin ich mit der Arbeit nicht alleine. Und wir sind eine Gesprächs-Selbsthilfegruppe, das heißt, die Kommunikation, das Gespräch mit anderen Tinnitus-Betroffenen steht im Mittelpunkt.
Ja.
Wichtig ist aktives Zuhören, gemeinsame Problembearbeitung und wir geben uns gegenseitig praktische Tipps und teilen unsere Erfahrungen.
Wunderbar ist das. Und lassen Sie mich die erste Frage stellen, die nämlich aus sehr ganz aktuellen Anlass, also heute eine Pressemeldung vom ORF, also ORF Online, nämlich folgende, dass seit Beginn des Teil-Lockdowns in der Vorwoche in Österreich weniger Medikamente für chronisch Kranke abgegeben worden sind. Und es sind laut vom 4. bis 10. November, laut Verband des Arzneimittel-Vollgroßhandels Fargo, um 29% weniger Präparate, insbesondere für Herzkrankheiten, beziehungsweise auch 10% Rückgang bei Antidiabetika und Psychopharmaka. Und das die heutige Aussendung. Und meine Frage, wenn Menschen, die jetzt gerade Hilfe benötigen oder insbesondere Menschen, die Hilfe benötigen, diese von selbst nicht mehr ausreichend in Anspruch nehmen, dann hat das vermutlich langfristig sehr gravierende Auswirkungen. Oder wie ist das bei den Selbsthilfeprogrammen? Beobachten Sie diesen Trend auch?
Ja, die Menschen ziehen sich natürlich sehr zurück und man versucht sich ja in der Selbsthilfe zu organisieren, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Aber natürlich bräuchte es auch oftmals medizinische Betreuung und die ist natürlich durch die Corona-Pandemie jetzt gefährdet.
Mhm. Aber ich habe jetzt die Frage gar nicht so sehr auf die medizinische Versorgung betreut, sondern generell auf diesen Trend, dass man, obwohl man Hilfe braucht, jetzt diese nicht mehr so vollumfänglich in Anspruch nimmt, weil man Angst hat. Also diesen Trend beobachten Sie auch. Gibt es da einen Rückgang quasi in der Akzeptanz oder in der Nutzung Ihrer Selbsthilfegruppe?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also vor allen Dingen der erste Lockdown im März, der hat uns alle überrascht und total überfordert. Mhm. Die Selbsthilfegruppe ist ein Auffangnetz, eine wichtige Stütze. Und wir konnten uns dann nicht mehr treffen und uns nicht mehr austauschen und uns auch gegenseitig somit nicht mehr helfen.
Ja, also welche Maßnahmen haben Sie damals als Selbsthilfegruppe gesetzt? Wenn man sich nicht mehr treffen kann, konnte man dem gegensteuern?
Ja, wir haben versucht, dem gegenzusteuern, indem wir telefonisch und per E-Mail Kontakt gehalten haben. Die Situation war besonders schwierig, weil es so strenge Ausgangsbeschränkungen gegeben hat und wir kaum spazieren gehen durften.
Mhm.
Aber wir haben dann die Zeit des Stillstandes genutzt, um neue Kommunikationskanäle kennenzulernen. Das Social Distancing war plötzlich das neue Schlagwort, Abstand halten.
Ja.
Und unsere Selbsthilfegruppe Tinnitus Tirol hat sich in Richtung Social Media bewegt. Das heißt, wir sind jetzt seit Mai auf Instagram und Facebook zu finden.
Mhm.
Und ohne den ersten Lockdown hätten wir diesen Schritt wahrscheinlich gar nicht oder vielleicht erst viel später gewagt.
Das hat sozusagen auch jetzt in dem Fall war es initiativ, quasi dass der Lockdown war initiativ, dass Sie diese Medien in Anspruch, stärker in Anspruch nehmen.
Ja, absolut.
Ja, und das heißt, die Treffen wurden natürlich abgesagt. Und wie hat man das danach gemacht? So in der Lockdown ging ja dann im April dann zu Ende. Und von Mai bis November, wie haben Sie sich da organisiert?
Also bei uns war es aufgrund der Raumgröße, wo wir uns treffen, erst ab Juli wieder möglich, Treffen durchzuführen. Wir haben dann das überbrückt den Sommer mit einem Sommerausflug. Da sind wir an einen See gefahren, haben eine Wanderung gemacht, wo wir Abstand halten konnten. Mhm. Aber man hat gemerkt, dass die Nähe gefehlt hat. Man durfte sich nicht umarmen bei der Begrüßung und beim Abschied. Und alle waren irgendwie vorsichtig und distanziert.
Ja.
Dann im August haben wir ein Boccia-Turnier veranstaltet. Der ESK Tivoli, das ist Österreichs größter Boccia-Verein, hat uns die Halle mit 4 Kunstbahnen und 2 Schiedsrichter zur Verfügung gestellt. Und in dieser großen Halle war es ebenfalls möglich für uns, den erforderlichen Sicherheitsabstand und die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Mhm. Und das war sehr lustig, weil die meisten von uns haben noch nie zuvor Boccia gespielt. Und diese Unbeschwertheit und Fröhlichkeit bei diesem Turnier hat uns wirklich gut getan. Und die Gemeinschaft wieder gestärkt, obwohl wir uns ja immer noch nicht umarmen durften. Im September und Oktober haben wir dann wieder die bewährte Gesprächsrunde eröffnet in unserem Gruppenraum. Aber wir mussten 2 getrennte Treffen abhalten, ja, weil wir sonst die Abstandsregeln nicht hätten einhalten können. Das heißt, 2 Gruppentreffen hintereinander.
Mhm. Und das hat gut funktioniert?
Das hat gut funktioniert. Es war besser als nichts, aber natürlich konnten nicht alle Mitglieder beisammen sein. Und wir haben auch festgestellt, dass wir uns von einer Tinnitus-Gruppe fast in eine Corona-Gruppe verwandelt haben, weil wir mehr über Covid-19 als über den Tinnitus gesprochen haben. Ja. Aber das war ja wenig überraschend, weil dieses Thema natürlich alle am meisten beschäftigt momentan.
Ja, das stimmt. Und mir ist das tatsächlich jetzt in Vorbereitung zu dieser Sendung nochmal aufgefallen in den letzten Tagen, dass tatsächlich das Thema uns vom Morgenjournal in der Früh nach dem Aufstehen bis zum Abend, es ist tatsächlich, glaube ich, kein Tag vergangen, an dem wir dieses Thema nicht thematisiert hatten. Und ja. Ja, das natürlich hat auch meiner Meinung nach ja auch gravierende Auswirkungen auf das, wie wir auf unsere Ängste und Sorgen und insbesondere, wenn es jetzt um Selbsthilfe geht, meine Frage auch an Sie, hat sich Ihrer Meinung nach die Situation für Einzelne auch durch Einschränkungen also wirklich auch tatsächlich verschlechtert? Also haben Sie da beobachten können, dass es dass einzelne Personen besonders darunter gelitten haben?
Ja, also die Möglichkeit, dass wir uns nicht treffen konnten, das war sehr schlecht, weil wir suchen zwar die Stille einerseits, aber die Stille erreichen wir nur durch Ablenkung. Und diese Ablenkung ist ja durch die Mobilitätseinschränkungen sehr schlecht möglich. Mhm. Und das hat sich auf die Ohrgeräusche negativ ausgewirkt, weil natürlich die Sorgen und Ängste, die man jetzt in dieser Zeit hat, verstärken die Symptome. Mhm. Und die Mediziner sagen zwar, dass der Tinnitus immer gleich laut ist, aber wir Betroffene empfinden, dass er unterschiedliche Lautstärken hat, je nach Situation, in der wir uns befinden.
Mhm. Und was wäre Ihrer Meinung nach da eine Strategie, um zumindest diese Verschlechterung, also was würden Sie sich da wünschen, um diese Verschlechterung zu verhindern oder Abhilfe zu schaffen?
Ja, wir versuchen einfach Kontakt zu halten. Also im ersten Lockdown waren wir ja total überrascht. Jetzt sind wir ja schon etwas besser vorbereitet, mhm, im zweiten Lockdown.
Ja.
Und wir müssen zwar physisch Abstand halten, aber wir können auf andere Art und Weise in Verbindung bleiben. Und so machen wir das zum Beispiel, dass wir nächste Woche zum allerersten Mal ein Online-Gruppentreffen wagen.
Mhm.
Das hätten wir uns bis vor kurzem überhaupt nicht vorstellen können. Vor allem für ältere Menschen, die noch keinerlei Erfahrung mit Online-Plattformen haben, ist das eine große Herausforderung.
Ja.
Aber nächste Woche probieren wir das einfach einmal aus. Und ich habe halt versucht, meinen Mitgliedern die Scheu und sie motiviert teilzunehmen.
Mhm.
Die Jungen freuen sich ohnehin über diese Initiative. Und ich bin mir sicher, dass auch die Älteren die technischen Anforderungen bestens meistern. Und dass es ein lustiges Meeting wird.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie erst nach 16 Uhr eingeschaltet haben. Sie hören die Sendung Frequently Asked Questions auf Radio Helsinki bzw. heute auf allen freien Radios in Österreich. Und das ist das tägliche Corona-Update der freien Radios und unser heutiges Thema lautet Selbsthilfegruppen auf Distanz. Und bei mir virtuell im Studio zugeschaltet Frau Karin Neil aus Innsbruck von der Selbsthilfegruppe Tinnitus in Tirol. Und meine nächste Frage betrifft jetzt den Umgang von Behördenseite oder Informationsfluss von Behördenseite. Wie würden Sie das beschreiben? Gab es da klare Anweisungen, Unterstützungsangebote für Selbsthilfegruppen, insbesondere wie man sich da zu verhalten hätte?
Ja, da hat es durchaus Informationen und Angebote gegeben. Also zum Beispiel die ÖKUS, die österreichische Kompetenz- und Servicestelle für Selbsthilfe, die bietet auf Bundesebene Online-Schulungen an, wie man zum Beispiel Online-Gruppentreffen organisieren kann. Mhm. Oder die Selbsthilfe Steiermark bietet auf Landesebene ebenfalls Schulungen an, um die Selbsthilfegruppen auf dem Weg in die digitale Welt zu begleiten. Aber die Nachfrage nach diesen Online-Schulungen ist momentan so stark, dass diese sogenannten Webinare teilweise völlig ausgebucht sind. Mhm. Für uns besonders hilfreich, für unsere Gruppe, ist wieder mal die Selbsthilfe Tirol. Die hat eine Arbeitshilfe für Online-Treffen erstellt. Und das war für uns die Basis, dass wir uns kommende Woche das erste Online-Gruppentreffen zutrauen.
Ja.
Die Selbsthilfe Tirol ist seit 2 Wochen jetzt auch auf Social-Media-Plattformen, Instagram und Facebook vertreten. Das heißt, dass wir noch besser vernetzt und informiert sind. Und wir fühlen uns auch unterstützt.
Ach gut. Und was würden Sie sich denn so von den Politikern und Experten oder Verantwortungsträgern im Umgang mit dieser Pandemie noch erwarten? Gibt es da Verbesserungspotenzial Ihrer Meinung? Also haben Sie da Wünsche und Anregungen?
Also die handelnden Politiker und Experten sind in der derzeitigen Situation wahrlich nicht zu beneiden und müssen weitreichende Entscheidungen treffen. Die sind nicht einfach, aber ich habe schon den Eindruck, dass sie sich bemühen. Mhm. Ich persönlich würde mir einfach wünschen, dass die Politik den Stellenwert der Selbsthilfe erkennt und realisiert, dass die Selbsthilfe eine wichtige Ergänzung des professionellen Gesundheitssystems in Österreich darstellt. Aber zuerst müssen uns die Politiker gut durch die Corona-Krise leiten, dann sehen wir weiter.
Das Stichwort Gesundheitssystem. Wir haben ja die letzten Monate ganz stark immer über quasi das Gesundheitssystem diskutiert in einer Art und Weise, dass es sozusagen darum geht, was passiert denn, wenn man krank ist? Was mir persönlich in dieser Zeit sehr gefehlt hat, ist eigentlich der Zugang, wie bleiben wir gesund? Also das hat der Herr Sprenger, der ja ganz am Anfang auch im Board der Fachgruppe oder der Expertengruppe der Regierung angehörte, hatte ja das ganz stark thematisiert, dass wir uns ja auch jetzt, vor allem dann, wenn wir nicht sozusagen so krisenhafte Situationen der Pandemie erleben, uns vor allem darum kümmern sollten, die Gesundheit in der Bevölkerung und damit auch die Widerstandsfähigkeit der einzelnen Menschen zu stärken. Und das ist etwas, was mir persönlich in den letzten Monaten schon gefehlt hat. Oder wie geht es Ihnen damit?
Ja, das hat auf jeden Fall gefehlt. Also speziell in der Phase des ersten Lockdowns, wo wir nicht hinausgehen durften oder sollten, weil zum Beispiel ein Waldspaziergang ist für uns besonders gut. Die gezielte Aufmerksamkeitslenkung hin zur Natur, die Ruhe, das hilft uns sehr. Mhm. Und wenn solche Dinge dann nicht mehr möglich sind, dann wird es schwierig und man ist dann relativ allein gelassen, muss zu Hause versuchen, Turnübungen zu machen, Entspannungsübungen. Und alleine ist das natürlich viel schwieriger, als wenn man sich in einer Gruppe organisieren kann.
Und generell, weil Sie es so beschrieben haben, also wenn wir jetzt bei den Tinnitus-Patienten oder bei ihrer Gruppe sind, da geht es in erster Linie um Ablenkung oder um Wegfokussieren, oder? Oder habe ich das richtig verstanden? Ist das ein Ansatz, den man sozusagen...
Das ist ein Ansatz, ja. Wir müssen einfach den Tinnitus akzeptieren, aber wir dürfen nicht resignieren. Das heißt, wir müssen einfach versuchen, ihn zu überhören. Und das funktioniert am besten mit Ablenkung.
Mhm. Und nunmehr haben wir Lockdown 2, beziehungsweise einen sogenannten leichten Lockdown. Die Einschränkungen sind ja eigentlich sehr ähnlich. Oder was hat sich da zum Frühjahr verändert? Was ist jetzt besser?
Also was jetzt noch besser ist, man weiß ja noch nicht, wie es weitergeht, ob verschärfte Maßnahmen kommen, aber jetzt darf man zumindest noch zum Beispiel solche vorhin angesprochenen Waldspaziergänge machen.
Ja.
Und das war im Frühjahr nicht mehr möglich. Und da bin ich schon sehr froh und dankbar, dass das jetzt noch geht.
Ja,
aber ansonsten ist es für unsere Gruppentreffen genauso wie im ersten Lockdown, dass wir uns eben nicht sehen dürfen.
Mhm. Und dafür die virtuellen Treffen. Dafür, dass wir diesmal sozusagen auch den Wald und die Wiesen noch nutzen dürfen, sind wir natürlich sehr dankbar. Und ich glaube, das macht auch absolut Sinn. Und denke, das war auch nicht ganz so klug, wie Sie gesagt haben, in der reflexhaften Situation mit einer neuen Situation umzugehen, ist natürlich auch wahnsinnig schwierig für alle Beteiligten und vor allem Entscheidungsträger, um das Richtige zu machen. Es gibt natürlich ganz viele Selbsthilfegruppen in Österreich. Haben Sie eine Idee oder einen Überblick, wie viele Gruppen es da gibt? Gibt es so etwas wie einen Austausch zu anderen Selbsthilfegruppen?
Also wie viele es jetzt an der Zahl gibt, kann ich jetzt nicht nennen. Aber wir haben Kontakt auch zu anderen Gruppen. Und durch die neuen virtuellen Möglichkeiten konnte ich zum Beispiel auch an einer Wiener Online-Selbsthilfekonferenz teilnehmen oder an einem virtuellen Selbsthilfetreffen in Bayern, also länderübergreifend, wo ich persönlich jetzt nicht hingefahren wäre, weil der Weg einfach zu weit gewesen wäre. Und das ist der Vorteil, dass der Radius größer wird, dass man nicht nur regional beschränkt ist. Und so darf ich ja heute auch bei dieser Radiosendung zu Gast sein, dank der virtuellen Möglichkeiten, denen man sich nicht verschließen sollte.
Ja, ganz zu Beginn der Krise, beziehungsweise jetzt muss ich mich selbst korrigieren, also ich persönlich nenne das ja eigentlich gar nicht Krise und da hatte ich auch ein sehr schönes Gespräch hier im Radio, damals mit Herrn Benko von der Kriseninterventionsstelle in Graz, der ja das sehr treffend formuliert hat, dass Krise ja an und für sich niemals für alle gelten kann. Wir haben eine krisenhafte Situation, und die wir versuchen zu meistern, insbesondere dann, wenn sie für uns zur Krise wird. Und sie wird für uns zur Krise, wenn wir nicht mehr genau wissen, wenn wir keine Strategie haben, keine, auf die wir zurückgreifen können, dann erleben wir eine Krise. Und jetzt habe ich eigentlich vergessen, was ich fragen wollte. Aber ich bedanke mich natürlich auch sehr, dass Sie Zeit hatten heute für diesen Austausch und für diese Information, die Sie uns da liefern über Selbsthilfegruppen. Also meine Frage vorhin eben, ob es diesen Austausch zwischen den Selbsthilfegruppen insgesamt gibt. Und vielleicht noch, können Sie anderen Selbsthilfegruppen, falls hier jemand zuhört, der auch in einer Gruppe ist und die nicht so recht wissen, wie sie sich da organisieren sollen, was hat bei Ihnen besonders gut funktioniert oder was hat nicht funktioniert? Gibt es so etwas wie ein Conclusio aus den letzten Monaten, was wirklich wichtig wäre zu kommunizieren?
Ja, also wir legen immer besonderen Wert darauf, keine Jammergruppe zu sein, sondern wir motivieren uns, versuchen, positive Energie zu verbreiten. Und genau dasselbe gilt für die Pandemie. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Wir müssen uns zwar vorübergehend einschränken und Abstand halten, aber nur Physical Distancing. Und oftmals bringt erst die Distanz die Menschen einander näher. Erst jetzt schätzen wir so richtig, wie wertvoll unsere Gruppentreffen eigentlich sind. Und was ich empfehlen kann, ist, dass man neue Wege beschreitet, neue Wege, an die man vor der Corona-Krise gar nicht gedacht hätte. Mhm. Und dass wir einfach positiv in die Zukunft schauen, uns vernetzen und uns einfach auf den Tag freuen, an dem wir uns dann endlich wieder einmal umarmen dürfen.
Ja, womit Sie auch eine Werbung, die jetzt, also dieses Thema Umarmung, das scheint jetzt sehr, sehr relevant zu sein. Ich glaube, die Menschen vermissen das tatsächlich sehr. Es kommt mir in letzter Zeit sehr oft unter, also nicht nur bei der Werbung. Und dazu eben, und das, was ich vorhin eben vergessen habe zu sagen oder zu diesem Zusammenhang ist eben, ganz zu Beginn dieser Krise hat der Herr Weibel einen wunderbaren Essay geschrieben. Der heißt, der war damals im Standard veröffentlicht. Der hat darauf hingewiesen, welche Chancen diese krisenhafte Situation auch bieten kann. Nämlich insofern, als sich die Gesellschaft ohnehin in den letzten Jahren und vor allem Jahrzehnten durch Digitalisierung und durch alles, was wir uns an technischen Fortschritt erarbeitet haben, eigentlich bereit sind für eine Ferngesellschaft sozusagen. Wir schaffen es, uns auch auf eine physische Distanz hin zu organisieren und die wichtigsten Dinge herauszunehmen. Und er nennt diese zwei Bereiche oder die zwei Modalitäten. Die eine ist die Nahgesellschaft, in der wir quasi noch immer gelebt haben, aber technisch waren wir schon vorbereitet auf die Ferngesellschaft. Und das Beispiel, das Herr Weibel damals gebracht hatte, war zum Beispiel Fußballspiel, wo ja 15, 20, 30.000 Menschen im Stadion sind, aber das eigentliche Ereignis ja schon längst für die Ferngesellschaft, nämlich die zuschauen, das sind oft Millionen, dafür gedacht ist und nicht für die 30.000 Zuschauer. Und insofern finde ich das Thema heute sehr rund abschließend genau zu diesem Essay, der damals am 13. oder 14. März, also genau vor 8 Monaten im Standard war, nämlich wie gehen wir mit der Distanz um? Und vor allem, was können wir Positives auch mitnehmen? Was können wir lernen in dieser krisenhaften Situation, damit wir in Zukunft, wenn wir uns wieder umarmen dürfen, auch wissen, wie wir mit physischer Distanz umgehen müssen? Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit, Frau Neil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht noch eine ganz abschließende letzte Frage an Sie. Ganz persönlich, waren Sie stark betroffen in Ihrem Umfeld oder wie haben Sie die Einschränkungen erlebt in diesen Lockdown 1 und 2? Ist das sehr mühsam gewesen?
Es war mühsam, weil es einfach überraschend war und die Ungewissheit, man hat nicht gewusst, wie geht es weiter. Es gab keine Antworten auf viele wichtige Fragen und die Unsicherheit ist es, die einen am meisten belastet. Mhm. Aber wenn man den ersten Schock überwunden hat und sich wieder besinnt, in die Zukunft zu schauen, dann schafft man's.
Das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Freien Radios in Österreich, ihr habt heute eine weitere Ausgabe von Frequently Asked Questions gehört. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und für die Zeit und für das interessante Gespräch mit Ihnen, Frau Neil aus Innsbruck. Falls Fragen auftauchen, dann dürfen Zuhörerinnen und Zuhörer Sie in Bezug auf Tinnitus zum Beispiel, dürfen Sie sich bei Ihnen melden? Haben Sie da eine Adresse? Können Sie das kurz mitteilen?
Selbstverständlich. Ja. Wenn jemand eine Frage hat, kann er sich gerne bei unserer Gruppe melden unter selbsthilfe@tinnitus.tirol.
Ja. Und wenn Sie Fragen zu dieser Sendung haben oder auch Anregungen, welche Themen wir in dieser Sendung besprechen können und Ideen zu wichtigen Themen, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an Frequently Asked Questions, kurz FAQ, @helsinki.at. Diese Sendung wird aufgezeichnet und Sie können sie jederzeit nachhören im Cultural Broadcasting Archive unter cba.fro.at. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen noch einen wunderbaren Nachmittag und viel Gesundheit. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen oder Wiederhören, Frau Neil.
Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank an die Zuhörer für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund.